Wir hören ein Wort Heilige Schrift aus dem Johannesevangelium im 11. Kapitel in den Versen 25 und 26. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben in den vergangenen Wochen wieder schreckliche Bilder im Fernsehen gesehen. Erd- und Seebeben hat die Menschheit wieder heimgesucht. Und es waren erschütternde Berichte, die da zu sehen und zu hören waren. Was mich ganz besonders angerührt hatte, war der Bericht und der Ausdruck einer Frau, die darüber klagte, wie das Wasser kam und sie ihr Kind an der Hand hatte und die Welle entriss ihr das Kind. Sie konnte ihr Kind nicht mehr halten. So überrennt uns der Tod von Mal zu Mal und wir merken, wir müssen uns eingestehen, wir sind Sterbende, allseits vom Tod umfangen. Wir spüren ja die Kraft, die uns zerschlägt. Wir werden älter und können den Zerfall unseres Leibes nicht hindern. Wir müssen sterben, das Sterben erkennen wir auch als ein Schöpfungsgesetz. Das Sterben ist dem Menschen verordnet, denn sterblich hat uns Gott geschaffen. Zieht er nämlich seinen Lebensodem zurück, endet unser Leben. Zerfällt der Mensch, ist ein Konglomerat von Materie und nicht mehr mehr. Es muss so sein. Denn das werdende Leben, das nachdrängt, wartet schon darauf, meine Wohnung in Besitz zu nehmen, dort einzuziehen, wo ich jetzt noch lebe. Wir müssen Platz machen, Raum schaffen für die nachrückende Generation. Wir können nicht bleiben und wir dürfen und wir sollen auch nicht bleiben. Da können wir von einer Schöpfungsordnung Gottes reden, weil wir endliche Menschen sind. Aber oft lebt der Mensch dahin, und wird auf ganz unnatürliche Weise aus dem Leben herausgerissen. Bei einem Unfall, bei Katastrophen, durch den Hunger oder durch den Durst, wie wir es nun ja bitter sehen in den afrikanischen Ländern, sodass Menschen ihr Leben hergeben müssen, wiewohl es sich noch nicht einmal im Ansatz vollendet hat. Und wir stehen und verstehen es nur zu gut, die Frage, die dann aufbricht und über unsere Lippen geht: Wo ist Gott in diesen bitteren Schicksalen? Aber da steckt im natürlichen Sterben auch noch das andere Sterben um der Sünde willen. Der andere, der zweite Tod. Denn dem natürlichen Sterben des Menschen drinsteckt und das Sterben des Menschen schrecklich machen kann. Und Paulus fasst dieses in die Worte: Der Tod ist der Sünde Sold. Wir müssen unser Leben geben zum Opfer, müssen es hineingeben in das Gerichtsurteil Gottes. Du darfst nicht bleiben, der Tod ist der Sünde Sold. Schon an der Sintflutgeschichte können wir es ablesen, dass Gott keinen Zweifel darüber aufkommen lassen will, dass der Mensch nicht bleiben darf, denn Gott richtet. Er richtet mit dem Tod und dem Sterben der Sünder und der sündigen Menschheit. Er vernichtet sie. So ist jedes Sterben, wo auch immer es einen Menschen anfällt, sei es im Bett oder im Krieg oder beim Erdbeben oder in einem Gerichtsakt Gottes über den Sünder. Das Sterben ist uns auferlegt. Gott will nicht, dass der Sünder ewig lebt. Schon als die Gottessöhne sich mit den Menschentöchtern vereinigten, wir kennen diese Geschichte aus dem 1. Mose Kapitel 6, kommt Gott zu dem Beschluss: Mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. So kommt also Gott mehrere Male zu dem Beschluss, dass der Mensch um seiner Sünde willen nicht bleiben darf. Wäre es ihm möglich gewesen, ohne Sünde zu leben, hätte er im Frieden zu Gott hinsterben können und dürfen und auf das Weiterleben nach dem Tode warten können. Nun ist im Sterben der zweite Tod, das Gericht anwesend. Gott will nicht, dass der Sünder lebe und er löscht ihn aus, reißt ihn heraus aus dem Leben und lässt ihn nicht mehr sein. Gott weist den Sünder von sich. Darum hat er den Cherub mit dem flammenden Schwert vor die Tore des Paradieses gestellt, dass keiner zurückkomme und nun auch noch von dem Baum des Lebens esse. Vom lebendigen Gott getrennt, stürzt so der Mensch in die Finsternis dorthin, wo auch der zweite Tod nach ihm greift, in sein Leben eindringt und unser Leben würgt und tötet. Und wo auch immer die Macht des Todes zum Ziele gekommen ist, müssen wir uns lassen. Noch können wir, solange wir nicht gestorben sind, den Kampf mit dem Tod, der sich in der Krankheit zeigt, führen, zum Arzt gehen, in die Apotheke gehen, Arznei einnehmen. Aber kommt der Tod im Sterben zu seinem Ziel, müssen wir uns lassen. Ganz und total, denn das Sterben erreicht uns als ganze Person. Da hilft kein Aufbäumen, kein Resonieren. Und da mag dann wohl die Frage kommen, was aber wird dann aus mir? Wir haben in den Worten Jesu und seinem Bekenntnis ein starkes Wort gegen den Tod und unser Sterben gehört. Christus steht auch heute vor uns, vor einem jeden, der sich vor dem Sterben fürchten möchte und lässt uns wissen und sagt uns, er sagt es uns nun selbst in seinem Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Es ist die Botschaft aus der Welt der Ewigkeit hereingebrochen, in unsere Zeit, in unsere Schöpfung, dorthin gekommen, wo wir sterben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ein Wort an einen jeden von uns. Ich bin die Auferstehung. So wahr dein Sterben in den Tod hinein zum Tode führt, so wahr bin ich die Auferstehung. Gott hat uns in der Schöpfung angehaucht mit seinem Lebensodem und eine lebendige Seele aus uns gemacht. Und nun kommt etwas Neues durch den Sohn selbst, der die Auferstehung ist, so dass hier neues, ewiges Leben gegeben wird, mehr als wir einst im Paradiese als Menschen hatten. Es sind also heilvolle, gute Worte, die hier einem jeden zugesprochen werden. Ich bin die Auferstehung, wenn wir sie nur nun im Glauben annehmen und zum ewigen Leben uns gereichen lassen. Hier die klare, eindeutige Botschaft der Schrift. Du bist ein Sterbender. Und kannst nicht mehr sein, wenn Gott seinen Lebensodem zurückzieht und hier diese Botschaft des auferstandenen Christus, wie er vor uns tritt und sagt, ich bin die Auferstehung. Das ist das letzte Wort. Christus bringt das Leben aus Gott zurück und darüber hinaus das ewige Leben. Wir empfangen mit Christus und dem Auferstehungsleben mehr, als Adam und Eva im Paradiese hatten. Auch sie waren Sterbliche. Aber wir müssen es uns wohl als ein ganz anderes, uns nicht vorstellbares Sterben vorstellen, dass sie im Frieden ihr Leben zurückgeben und Gott danken und sich ihm anvertrauen, was er nun mit ihnen macht. In dem, was uns der auferstandene Christus gibt, gibt er uns mehr, was Adam und Eva noch nicht hatten, das ewige Leben. Er versetzt dich, wenn du sein Zeugnis mit hörenden Ohren hörst, schon in dieser Weltzeit, in diese neue Geburt. Es ist die Wiedergeburt. Und Gott wird sie uns durch Sterben hindurch als eine vom Wort getragene, weil durchs Wort gezeugte Wiedergeburt erhalten. So legt er, im Bilde gesprochen, aus der Ewigkeit heraus eine Nabelschnur des Wortes herein in diese Welt, an die angebunden wir Kräfte des ewigen Lebens ziehen. Er will sich mit dieser Nabelschnur des Wortes mit seinen Kindern verbinden, die ja bis zum jüngsten Tag hier noch in der unvollendeten Wiedergeburt ausharren müssen. Bis zur Auferstehung und dem Eingang in das ewige Reich will der himmlische Vater uns aus dieser Nabelschnur des Wortes in der Wiedergeburt erhalten. Und dieses Wort ist Christus selbst. Er ist das Wort des Lebens und gibt sich in seinem Wort uns selbst zur täglichen Speise. Drum halten wir morgens unsere Andacht. Drum befehlen wir uns ihm an für diesen Tag und bitten, dass er uns durchpulse, durchlebe und bewege von seinem Wort und der Kraft der Ewigkeit her und diese Wiedergeburt, die noch nicht vollendet ist, erhält. Als das lebendige Wort des Vaters stellt Christus sein Zeugnis vor uns hin. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er stellt dieses Zeugnis dort hinein, wo wir sind, dorthin, wo wir Angst haben, wo uns die Todesgedanken quälen. Und sein Wort, das Leben spendet, kann auch schon unseren kranken Leib, den wir tragen, erhalten, der schon zum Tode gezeichnet ist, dennoch auf den Augenblick unseres Hinsterbens zu Christus erhalten. Wir leben ganz nach Leib, Seele und Geist aus den Kräften der Auferstehung. Im Evangelium lesen wir auch, wie Christus schon Zeichen dafür gesetzt hat, dass auch dieser alte Leib, in dem wir noch leben, seinem Segen unterstellt ist. Wir lesen im Evangelium von diesem königlichen Beamten, dessen Sohn krank daniederlag. Er rennt und läuft zu Christus, ruft ihn an und bittet, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Komm, eile, denn schon hat der Tod seinen Würgegriff angesetzt. Errette mein Kind. Und Jesus antwortet, gehe hin, dein Sohn lebt. Es gehen die Kräfte der Ewigkeit und der Auferstehung von Christus aus, auch in unseren matten und müden und lebenden, sterbenden Leib hinein, wie in diesen sterbenden Leib des Kindes. Siehe, dein Sohn lebt. So leben wir heute schon über die Nabelschnur des Wortes, verbunden mit der Ewigkeit. Es ist darum die Botschaft von Christus und seinem Reich nicht eine Verheißung, es wird einmal sein, sondern es ist. Der im Glauben Lebende ist Glied am Leibe Jesu Christi und sein Leib lebt. Oder mit dem anderen Bild, er ist jetzt schon Bürger des Reiches Gottes. Haltet euch dafür, sagt Paulus, dass ihr mit Christus gestorben und auferstanden seid. Wenn Jesu lebendiges Wort ergeht, müssen für einen Augenblick Krankheit und Sterben weichen. Wie wir es auch bei Lazarus sehen. Aber Lazarus, es war für einen Augenblick. Es leuchtete für einen Augenblick das Neue auf. Er musste dennoch sterben. In die Kreatur, die unter den Mächten des Vergehens steht, fährt aber immer wieder die erhaltende, erneuernde Kraft, die Christus selbst ist. Der Jünger Johannes bezeugt dies mit den Worten, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und weil wir durch dieses Wort gestaltet sind, ist dieses Wort unsere Lebenskraft für unser Leben in der alten Schöpfung und für die Vollendung. So bricht mit Jesus die neue Welt Gottes in die alte Welt ein. Er ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig. Lasst uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Singen wir darum zurecht. Wir sind hier versammelt als die Glieder des Reiches. So lässt er seine Herrlichkeit zeichenhaft bald da, bald dort aufleuchten. Am alten Holz phosphoriziert das neue Leben und gibt Zeichen und Hinweis für die Auferstehung. Jesus hat die Macht, das Leben zu offenbaren. Darum kann er, wie es sonst keiner sagen darf, sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat die Macht, dem Tod entgegenzutreten und ihn zu überwinden, denn er ist der Geist, sagt Paulus, der lebendig macht. Der erste Adam, der erste Mensch, war eine lebendige Seele. Seele heißt sterben. Der zweite Mensch, Christus, ist der Geist, der lebendig macht. Jesus hat also die Vollmacht des Vaters, denn bei seiner Taufe heißt es, und der Geist Gottes stieg herab. Er ist der Träger des Geistes, er selbst ist der Geist. Denn er selbst ist auch der Vater, wie auch der Vater und der Geist der Sohn sind. Das ist das Geheimnis der Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Geist. Eine Lebensmacht. Und als die Lebensmacht des dreieinigen Gottes ist Jesus in den Tod gegangen. Mit seinem Eintritt in das Sterben hat er das Ende der Todeszeit eingeläutet. Jesu Gang in den Tod ist des Todes Tod geworden. Das Leben hat gesiegt. Die Jünger des Herrn waren darüber froh geworden, denn sie hatten den Todesüberwinder gesehen. Dort am See Genezareth, am Ostermorgen. Und dann haben sie ihn wieder und wieder gesehen und sie haben mit ihm über die Dinge des Reiches Gottes geredet. Darum sind sie als die Urzeugen wichtig für uns. Darum brauchen wir ihr Zeugnis, ihr Wort. Sie haben den Auferstandenen gesehen und mit ihm geredet. Und sie konnten sich nicht genug tun, immer wieder zu bezeugen, dass sie den Auferstandenen gesehen haben. Paulus im 1. Korinther 15, gesehen, gesehen, gesehen. Nein, die Zeugen der Auferstehung waren keiner Täuschung aufgesessen. Sie haben darum keine Legenden und Märchen erzählt. Sie haben auch nicht von Visionen erzählt, die sie gehabt haben. Auch die Erscheinung des Christus beim Saul vor Damaskus ist keine Vision gewesen. Ich höre es immer wieder in Predigten von Kollegen. Er habe eine Vision gehabt. Nein, nein, der Christus ist ihm begegnet, gesehen. Die Jünger schauten also nicht Visionen oder ganz entzückt und verzaubert in einen Ideenkosmos voll schöner Mythen. Als sie Kunde gaben von der Auferstehung Jesu, drehen sie als die Zeugen auf, die ihn sichtbar gesehen, erlebt, ihn berührt haben, betastet haben und die Worte des Lebens empfangen haben. Die Begegnung mit dem Auferstandenen hat sie darum zu Boden gemacht und ihr Zeugnis von der Tat Gottes an Christus ist, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. So gilt Jesu Zusage, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und diese Zusage hat sich machtvoll erwiesen. Der Tod, der uns anficht und die Todesschatten, die uns umgeben und ängstigen, müssen unter der Gegenwart des Herrn Christus weichen. Wir schauen auch heute auf den auferstandenen Christus, der durch das Todestor hindurchgedrungen ist und die gestorbenen Geister mit sich führte, wie wir in Matthäus lesen, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Die Lebensmacht des Christus sprengte die Gräber und zog die Erwählten Gottes heraus. Befreit durften sie mit dem Christus auferstehen. Der Tod musste sie freigeben. Das Tor zu unserer Auferstehung ist sichtbar aufgestoßen. Was sich beim Sohn des königlichen Beamten zeichenhaft ankündigte, dass der Tod weichen musste unter dem Lebenswort Christi, kommt hier nun zur Vollendung in Christus. Er ist auferstanden. Er ist der erste vollendet wiedergeborene Mensch. Paulus nennt ihn damit den zweiten Adam. Der Anführer einer neuen Menschheit, die er zur Auferstehung berufen hat. Wir tragen das Angeld der Auferstehung in uns durch das Einwohnen des Wortes und des Geistes. Gott schafft sich mit der Auferstehung eine neue Menschheit. Wir sind sie, wenn wir nur im Glauben an Christus festhalten und ihm vertrauen. Wer dem Auferstandenen vertraut, der hat Teil am ewigen Leben. Es kommt. Die Vollendung wartet auf uns. Nun steht, wie schon gesagt, vor dem Paradiese, vor der Welt Gottes, die uns unsichtbar ist, nicht mehr der Cherub mit dem flammenden Schwert, um uns fernzuhalten, sondern die Tore der Ewigkeit stehen offen. Wenn Christus uns ruft, kommt wieder Menschenkinder. Der Zugang zum Leben ist offen. Er ist offen für den, der die Zusage Jesu und seine Verheißung nicht nur hört, sondern annimmt, sich daran klammert und sagen lässt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Du bist 70, 80, 85, 87, haben wir noch einen 90-Jährigen unter uns. Wir schauen auf unser Ende, aber tun wir es mit der Freude, weil wir in Christus auferstehen und im Sterben zu ihm gehen. Wir hören hier aus Jesu Munde ein starkes Wort, dass der an ihn glaubt, nicht mehr sterben wird. Der Glaubende stirbt nicht. Es ist eine Botschaft gegen alle Todesangst. Sie kann uns übermannen. Wir können von ihr angefochten werden, überfallen werden geradezu. Aber da heißt es nun, festhalten an dem Wort des Christus. Wir mögen uns den alten Leib anschauen, seine Schmerzen spüren, das Ende nahen sehen, dabei in Anfechtung fallen. Gerade dann gilt es, Jesu Wort zu hören und ihm zu vertrauen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Fassen wir es fest in unsere Herzen und trauen wir der Zusage Jesu. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Christus will dich zu sich ziehen, durch den Tod zur Auferstehung, zur Vollendung der schon empfangenen Wiedergeburt. Diese Zusage lasst uns gegen alle Verzagtheit unseres Herzens und gegen alle Anfechtungen glauben und im Glauben festhalten, sagt doch Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgegangen. Man fragt sich ja immer wieder, wie lange soll man noch weiter arbeiten? Oder ist es nicht höchste Zeit, jetzt endgültig in den Ruhestand zu gehen? Ich sagte dieser Tage meiner Frau, nein, wir arbeiten weiter. Und wenn der Augenblick des Todes kommt, hören wir auf, treten ein in das Reich Christi und machen weiter. In meiner Jugendzeit hat mich ein Buch von Bischof Dibelius sehr angesprochen. Ich kenne den Inhalt nicht mehr, aber den Titel. Ein Christ ist immer im Dienst. Und wenn wir alt werden, nicht mehr ganz so munter und flott auftreten können, dann tun wir es halt, wie wir es können. Langsamer, aber wir tun es. Denn wir leben mit dem Auferstandenen schon im neuen Leben. Es phosphoriziert, sagte ich vorhin, das neue Leben am alten Stamm. Dann können wir die Anfechtungen überwinden und die endgültige Heimholung in das ewige Reich des Vaters und seines Sohnes im Glauben erwarten. So hat der Glaube eine große Verheißung. Niemand kann sie uns rauben, denn Jesu Zusage ist gewiss und das Angeld des ewigen Lebens ist doch schon in uns. Denn Jesu Kommen in und durch den Geist ist das Pfand, das uns niemand entreißen kann. Darum halten wir Kontakt und bleiben wir an dieser Nabelschnur des Wortes Tag um Tag, Tag um Tag, damit dieses lebensspendende Wort unsere Wiedergeburt erhält und uns den Geist in der dankbaren Fröhlichkeit. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Fest hat Apostel Paulus darauf vertraut. Das war seine Stärke, denn er konnte der Gemeinde bekennen, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, noch eine andere Macht, noch Gewalt, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir sind nun gerufen, in der kommenden Zeit darüber hinaus die Verheißung Jesu, ich bin die Auferstehung und das Leben, in unser Leben aufzunehmen. Alle Todesbitterkeit und Todesfurcht soll trotz all der schrecklichen Nachrichten aus der Welt, von der wir eingangs sprachen, nicht aufhalten und die Freude am auferstandenen Christus und seine Verheißung nicht nehmen. Ja, es wird immer wieder das Warum ein Anfechten. Man möchte fast sagen, wenn man diese Bilder sieht, jetzt in Afrika, Gott hat geradezu eine schreckliche Seite. Das ist das, was uns anficht. Aber er lässt uns wissen, was da geschieht, steht unter der Überschrift, die Sünde ist das Verderben der Menschen und der Tod ist der Sündesold. Was Gott mit diesen Völkern, die nun so dahingerafft werden, tun wird in der Ewigkeit. Ich gehe gewiss davon aus, dass er eine Weise hat, mit ihnen dort umzugehen und das Evangelium ihn wissen zu lassen. Ich sagte meiner Frau, mach mal drüben weiter. Drüben wird evangelisiert werden. Von wegen Schlaraffenland und Ausruhen. Da wird gearbeitet. Denn Gott ist ein tätiger Gott. Gott ist ein lebendiger Gott. Ich sagte mal zu einem Kollegen, der da so wunderschön über die Ewigkeit schwärmte, ich sagte, also wenn ich mit Palmwedeln da drüben rumlaufen muss, dann bleibe ich lieber hier. Nein, es wird eine Tätigkeit in der Freiheit, in der Freude, ohne Last, als Gottesdienst sein. Wir werden nicht auf Sofas liegen, sondern wir werden arbeiten, mit Christus tätig sein. Das soll unsere Freude sein. Alle Todesbitterkeit, die uns anficht, müssen wir nicht pflegen und festhalten und klagen, sondern wir dürfen sie überwinden. Stehen wir fest im Vertrauen auf Christus in dieser vergehenden Weltzeit, mögen uns die Mächte des Todes anrennen, aber überwinden werden sie uns nicht. Im Gegenteil, selbst aus unserem Sterben, das auf uns zukommt, machen wir dann einen Gottesdienst. Wir werden angesichts der Todeswirklichkeit manchmal stöhnen und seufzen und wenn die Krankheit uns niederstreckt. Aber wir werden nicht Gott und die Welt verklagen, sondern wir werden darum ringen und die Brüder und Schwestern bitten, betet mit mir, lest mir Gottes Wort, gebt mir dieses gnädige, auch im Sterben erhaltende Wort. Lasst mich hören. Wir müssen miteinander ringen, zusammenstehen und das Stöhnen und Seufzen aushalten, aber auch überwinden. Nein, aus der Bitterkeit, ich muss sterben, kommt es in dem, der Jesus vertraut, seiner segensvollen Wandlung. Denn an die Stelle des Resonierens tritt das Bekenntnis, ich bin bereit, zu meinem Herrn hinzusterben, zu dem, der die Auferstehung und das Leben ist. Ist diese Entscheidung in unserem Leben gefallen, dann ist das Bekenntnis des Apostels Paulus ein Wort, das auch wir dann bekenntnishaft aussprechen vor Gott und den Menschen. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Mit solchem Bekenntnis ehren wir den auferstandenen Christus und preisen unseren Gott und Vater, der die Unsterblichkeit hat und uns ewiges Leben schenkt. Um Jesu Christi willen. Und dieses ewige Leben schenkt er uns heute und morgen und wird es uns erhalten in alle Ewigkeit. Amen.